Ich freue mich sehr, heute Morgen wieder mal bei euch sein zu dürfen. Das waren wir ja schon vor irgendwann letztes Jahr. Und normalerweise komme ich so frühestens alle 2 Jahre wieder an den gleichen Ort. Aber bei euch dachte ich, mache ich mal eine Ausnahme. Weil ihr so nett seid. Ja. Genau, und ich habe mich sehr gefreut auf die Begegnung heute Morgen und freue mich schon sehr auf das Konzert am Samstag. Ich hoffe, ihr seid alle da und ich hoffe, ihr bringt so richtig viele Leute mit. Ja? Und verspreche euch jetzt schon, ihr werdet euch nicht schämen müssen. Ja, manchmal bringt man ja nicht gerne Leute mit in die Gemeinde, egal wie oft der Pastor das sagt, weil man denkt sich, ach, wenn ich da meine Nachbarn mit hinbringe, in meine Gemeinde hier da, ne? Und dann passiert irgendwas Peinliches oder die Leute werden dann so platt evangelisiert oder dann kommt da so ein Evangelist und brüllt da rum und die Spucke fliegt und dann sitze ich da und schäme mich zu Tode, ganz ehrlich. Und dann denke ich, dass ich ja mit dem noch weiterleben muss, ne? Und was denkt ihr jetzt? Es gibt Leute, denen ist das egal, ne? Es gibt andere, denen ist das nicht egal. Und wir machen keine Konzerte, die aber eigentlich nur eine Tarnung sind für weltanschauliche Unterwanderungsveranstaltungen, weil ich das auch unaufrichtig finde. Ne? Wenn da Konzert draufsteht, da muss auch Konzert drin sein, sondern wir kommen, um wirklich Menschen einen schönen, unterhaltsamen Abend zu schenken. Natürlich spreche ich über meinen Glauben. Man müsste mich totschlagen, damit ich damit aufhöre. Denn was das Herz voll ist, liebe Annika, genauso ist es, davon fließt der Mund über. Und das ist natürlich so. Wenn ich ein Stück meines Lebens mit Menschen teile, und das tue ich in meinen Konzerten, dann teile ich immer auch ein Stück Jesus, weil der ist einfach nun mal immer mit dabei in meinem Leben. Ne? Und so wird es ein schöner, unterhaltsamer Abend. Leute werden bestimmt nachdenklich gemacht, auch was ihr Glauben angeht und wie schön es ist, mit Jesus zu leben. Und und dann dieses Thema, dass wir zusammen ein bisschen die Welt retten können, die Welt ein bisschen besser machen können in dieser Woche gemeinsam. Das finde ich so großartig. Also danke, dass ich wieder hier sein darf. Bin gerne in Herford. Ihr Ostwestfalen seid viel besser als euer Ruf. So, oh nein, das ist die Schlussstrichpräsentation. Die ist für Samstag. Da müsste noch eine sein für die Predigt von heute Morgen. Ist das die ich geschickt habe? Ja. Dann ist es mein Fehler. Okay, dann müssen wir es heute ohne Präsentation machen. Aber dann habt ihr die schon mal für Samstag. Die Predigt heute Morgen heißt, Wunder gibt es immer wieder. Und wenn ich diesen Titel sage, woran denkt ihr dann? An was? Katja Epstein, ja. Katja Epstein, Eurovision 1970, mit dem Song hat sie den 3. Platz belegt. Wunder gibt es immer wieder. Für mich als jemand, der von Hause aus Kind der charismatischen Bewegung ist, war das immer auch mein Thema. Darüber wurde viel gesprochen in meinem Elternhaus, man fuhr zu Konferenzen, wo das ein Thema war, man las Bücher in diese Richtung. Man sollte meinen, so als charismatischer Christ, das ist so ein Stückchen Kernkompetenz. Und die Frage, die mich begleitet hat durch meine ganze Jugend und jungen Erwachsenenjahre, ist immer die, warum erleben die Missionare in Afrika so unglaublich abgefahrene Sachen, wenn die für Kranke beten? Und warum wir nicht so abgefahrene Sachen? Ne? Also wir machen auch mal einen Heilungsgottesdienst und sagen, Mensch, es ist doch alles möglich und Gott kann und er ist groß. Und dann beten wir und hinterher hören wir ein paar Zeugnisse. Jemand hatte Kopfschmerzen und die sind weggegangen. Und jemand hatte Migräne und jetzt schon 3 Wochen nicht mehr gehabt und so. Und geben Gott die Ehre und dann freuen wir uns riesig. Und zu Recht, sage ich auch. Aber es bleibt so ein Beigeschmack. Es bleibt so ein Beigeschmack. Wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir sehen, was da so passiert ist, wenn wir das hören, was die Missionare uns erzählen, was ist denn damit? Im Psalm 40, Vers 6, und darüber werden wir heute sprechen, über diesen Vers, und ich werde ihn immer wieder mal zitieren, da sagt der Psalmist etwas Interessantes. Er sagt, Herr, mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast, dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkünden und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Ja, das klingt wie unsere afrikanischen Missionare, oder? Es sind zu viele, um all die Wunder aufzuzählen. Und wir hier in Deutschland, wir kommen da doch ein bisschen knapp, so empfinden wir oft, oder wir hier in Europa. Was ist denn mit diesen ganzen Wundern? Und deswegen denke ich, ist als erstes mal eins wichtig, nämlich, dass wir überhaupt mal uns bemühen um eine biblische Definition. Was ist eigentlich ein Wunder? Ein deutscher Lyriker, Christian Friedrich Hebbel, hat einmal gesagt, ein Wunder ist leichter zu wiederholen als zu erklären. Ein Wunder ist leichter zu wiederholen als zu erklären. Und Wunder kann man nun mal grundsätzlich nicht wiederholen. Aber ich versuche es einfach mal, dass wir es definieren. Und ich habe mal eine Weile lang die Geschwister meiner Gemeinde, immer wenn mir einmal über den Weg liegt oder auch in meiner Familie oder am Telefon Freunde, immer die gleiche Frage gestellt, nämlich, was ist ein Wunder? Ohne groß nachzudenken, definier mal, was ein Wunder ist. Und alle haben das Gleiche geantwortet, ohne Ausnahme. Sie haben gesagt, ein Wunder, das ist etwas Übernatürliches. Wenn Gott ein Wunder tut. Wenn ich dieses Funkmikrofon jetzt loslasse, was passiert dann damit? Es fällt zu Boden. Und dann kommt der Techniker mit ganz besorgtem Gesicht und schimpft vielleicht auch mit mir. Und der Kassierer kommt hinterher noch und sagt mir, dass das aber abgezogen wird. Und alles kein Wunder. Oder? Aber wenn ich dieses Mikrofon jetzt loslasse und es würde einmal quer durch den Raum schweben und mit der linken Hand könnte ich es wieder aufnehmen, das wäre aber ein Wunder, oder? Soll ich mal? Nee, ne? Ja, wir wollen ja auch nicht hochmütig oder so, ne? Nee, ich lasse das jetzt. Ich habe den Eindruck, ich sollte das jetzt nicht tun. Aber dann wäre allen klar, hier ist heute ein Wunder geschehen und wir werden alle zutiefst beeindruckt. Nur, und jetzt brauche ich ein bisschen eure Gehirnzellen, dass wir ein bisschen mitdenken. Also wer seinen Kopf an die Garderobe gehängt hat, schnell holen. Es gibt ja so Leute, die gehen in die Kirche und hängen ihre Jacke und ihren Kopf da an die Garderobe und haben dann so eine Stunde Durchzug. Ist heute anders. Meine Frage ist, wenn das die Definition eines Wunders ist, es ist etwas Übernatürliches. Was ist denn etwas Übernatürliches? Das Übernatürliche ist doch letztlich nur das Unerklärliche, oder? Was ist übernatürlich? Alles, was wir nicht erklären können, hat auch mit menschlicher Hochmut zu tun. Alles, was wir nicht kapiert haben, ist ein Wunder. Müssen die Götter sein. Das war schon immer so. Da streiften früher ein paar Germanen durch den Wald und dann schlug ein Blitz einen in den Baum und der brannte lichterloh und da war die Sache klar, das ist ein Wunder. Das ist übernatürlich. Ja, das sind höhere Mächte im Spiel. Da hat der Donnergott mal ganz lieb gegrüßt oder auch ganz böse meistens. Oder erzähl doch mal einem Menschen nur vor 100 Jahren, dass die Menschheit 1969 auf dem Mond landen würde. Der hat gesagt, sowas gibt's nicht. Sowas gibt es nicht. Das ist undenkbar. Das ist unmöglich. Das kann nur Gott tun, so etwas. Das wäre ein Wunder. Früher noch zu biblischen Zeiten, wenn blinde Augen geöffnet wurden, dann war das ein Wunder. Ja? Niemand hat je gehört, heißt es irgendwo in der Schrift, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet wurden. Heute leistet die Medizin, das am Fließband blinde Augen zu öffnen. Es gibt zum Beispiel eine Augenkrankheit, besonders weit verbreitet in Indien. Und Tausende und Tausende und Hunderttausende von Menschen haben das. Und es kostet 2,50 Euro die Operation, um blinde Augen wieder zu öffnen. Das ist Fließbandarbeit. Und traurig ist, dass viele Leute blind bleiben, weil einfach die 2,50 Euro fehlen. Aber nur mal um zu sagen, das waren mal alles Wunder. Das leisten wir heute. Und deshalb die nächste Frage, wenn wir bei dieser Definition bleiben wollen, ihr denkt noch mit, seid ihr da, Kopf an? Wenn wir bei dieser Definition bleiben wollen, das Wunder, das Übernatürliche sind und das Nicht-Erklärbare sind, dann ist doch die Frage, wird der Raum für Wunder durch die Wissenschaft eigentlich immer kleiner? Und das würde ja dann auch erklären, warum in Ländern, wo die Wissenschaft nicht so ausgeprägt ist und wo die Bildung nicht so ausgeprägt ist und wo Leute nicht so auf einmal viel mehr von Wundern sprechen, weil sie eben auch viel weniger erklären und auch gar nicht so viel Erklärungen suchen. Ich habe gebetet, geht mir besser, was soll ich denn jetzt hier diskutieren? Ist so ein Gedanke von mir. Wird der Raum für Wunder durch die Wissenschaft immer kleiner? Wird durch die Wissenschaft das Übernatürliche immer mehr zum Natürlichen? Ich glaube, dass es nicht nur das Unerklärliche ist, sondern es muss auch das Ungewöhnliche sein. Das muss sich paaren, damit wir von übernatürlich reden. Ihr kennt alle ein kleines Insekt oder ein dickes Insekt, die Hummel. Kennt ihr die Hummel? Ne? Warum wirkt die Hummel eigentlich so dick? Die ist gar nicht so dick, ich muss sie mal in Schutz nehmen. Die wirkt nur deshalb so dick, weil die so kleine Flügel hat. Und wenn man dann an Bienen denkt, das Verhältnis zwischen Körper und Flügeln, dann wirkt die Hummel einfach wie die dicke Cousine von der Biene. Ne? Moppelchen. Und es ist gar nicht so lange her, in den 1930er Jahren, da gab es einen berühmten Aerodynamiker und der hat eine wissenschaftliche Studie angestellt, die jahrzehntelang Bestand hatte. Er hat gesagt, die Hummel hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche, sie wiegt 1,2 Gramm und bei allem, was wir Menschen, was wir Aerodynamiker, was wir Flugzeug- und Raketenbauer, bei allem, was wir über das Fliegen wissen, die Hummel kann nicht fliegen. Das geht nicht. Und wisst ihr, das Schöne, das Interessante ist, die Wissenschaft interessiert sich für die Schöpfung. Aber die Schöpfung interessiert sich nicht die Bohne für Wissenschaft. Und so ist die Hummel schon auf Mount Everest auf 5000 Meter Höhe gesehen worden und ist damit das höchstfliegendste Insekt der Welt. Und noch 1930 gab es diese wissenschaftliche aerodynamische Studie, die sagt, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es ist unmöglich. Und die Hummel hat's doch getan. Das habe ich schon öfter mal in Predigten gehört und so, steht auch manchmal bei Facebook, aber dann geht die Geschichte nicht weiter. Man muss auch die ganze Geschichte erzählen, nämlich diese Studie ist heute widerlegt. Und zwar seit 1996, aber immerhin, erst seit 1996. Mehr als 60 Jahre danach belegt der britische Forscher C.P. Ellington und er beweist, die Hummel kann doch fliegen. Jetzt darf sie ganz legal, weil der Mensch es verstanden hat. Wir Menschen, wir sind schon nicht so demütig immer, oder? Alles, was wir nicht verstanden haben, muss ja ein Wunder sein, so schlau wie wir sind, oder? Das Interessante mal von der Schöpfung her gesehen und vom Schöpfer her gesehen, die Hummel hat zwar nur diese 0,7 Quadratzentimeter Flügel, aber die Flügel bewegen sich nicht nur vor und zurück, sondern die bewegen sich auch noch so seitlich. Und diese vor, zurück und seitlich Bewegung macht dieses Vieh 200 Mal pro Sekunde. 200 Mal pro Sekunde. Und dann reichen diese kleinen Flügelchen und dieses Vieh und dieses Insekt kann damit fliegen. Kein Wunder mehr. Tut mir leid, euch das zu sagen, aber es ist kein Wunder, denn der Mensch hat es jetzt begriffen. Und was der Mensch begriffen hat, ist fortan kein Wunder mehr. Jemand sagte mal, die Hexerei von gestern ist die Wissenschaft von morgen. Ich habe einen Freund, der ist Atheist und mit dem diskutiere ich oft. Und er ist ein großer Fan von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Für ihn das gesamte Leben steckt in Evolution, natürliche Auslese und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das sind so seine Vokabeln. Und wenn jetzt heute Morgen ein Mensch im Gottesdienst wäre, ein Unternehmer, der eine Firma hat und die ist dabei pleite zu gehen und du willst nicht, dass deine Firma pleite geht und du spürst die Verantwortung für deine Arbeitnehmer und du hast Gott so gebeten und auch heute Morgen hast du hier gesessen und gesagt, Gott, jetzt hilft nur noch ein Wunder, sonst muss ich in einem Monat Konkurs anmelden, jetzt muss ich was tun. Und auf dem Weg nach Hause heute fährst du an einem Kiosk vorbei am Bahnhof und hast so den Gedanken, ich glaube, ich fülle mal einen Lottoschein aus. Klammer auf, ob Christen Lotto spielen dürfen oder nicht, will diese Predigt nicht beantworten. Es ist nur ein Beispiel, Klammer zu. Du füllst einen Lottoschein aus und hast 6 richtige im Lotto. Ist das ein Wunder? Ja. Ja, für meinen Freund nicht. Mein Freund würde sagen, also die Wahrscheinlichkeit, 6 richtige im Lotto zu haben, liegt übrigens bei 1 zu 15 Millionen. Und einer von 15 Millionen hat 6 richtige im Lotto. Ob der gebetet hat oder nicht, ob der glaubt oder nicht, ob der Moslem ist oder Hindu oder Buddhist oder Katholik oder es ist völlig egal, einer von 15 Millionen hat 6 richtige im Lotto. Es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Also für mich als Charismatiker ist das sehr ernüchternd. Ein Mensch mit einer schlimmen Diagnose, der Arzt sagt, wissen Sie, sieht nicht gut aus mit Ihrer Gesundheit, Sie haben eine 1%ige Überlebenschance. Und dann beten wir für den in der Gemeinde und dann wird er geheilt. Ist das ein Wunder? Na klar ist das ein Wunder. Und dann stehen wir hier und hören das Zeugnis und freuen. Mein Freund wird sich deswegen nicht bekehren. Der wird sagen, einer von 100 wird geheilt. 1%ige Überlebenschance. Ob Moslem oder Hindu, ob guter Mensch oder schlechter Mensch, ob gläubig oder nicht gläubig. Einer von 100 wird geheilt. Kein Wunder. Und wenn die statistische Wahrscheinlichkeit einer Heilung 0% gewesen wäre, wenn der Arzt gesagt hätte, kein Mensch hat diese Erkrankung, die Sie haben, je überlebt, Ihre Heilungswahrscheinlichkeit liegt bei 0% und dann wäre er geheilt worden, würde sich mein Freund dann bekehren? Nee, was wird der machen? Die Ausnahmen bestätigen die Regel und vor allem wird er sagen, ab jetzt ist die Wahrscheinlichkeit einer Heilung 0,9%. Jetzt haben wir halt den ersten Fall, irgendwann musste ja mal einer kommen. Maria Ebner von Eschenbach, eine österreichische Schriftstellerin, 1830 geboren, sie hat mal was Interessantes gesagt. Maria hat gesagt, es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Das habe ich meinem Freund dann geschickt, dieses Zitat. Es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Aber ich glaube, dass wir als Gläubige, als bibelgläubige Menschen und als auch Leute, die offen sind für die Charismata Gottes und das Wirken Gottes in Heilung und so, uns diese Frage aber nochmal stellen müssen. Da müssen wir ein bisschen weiterkommen, finde ich, oder? Also ich finde den alten Stand sehr unbefriedigend. Immer Richtung Afrika zu schmachten und zu glauben, wir sind irgendwie, keine Ahnung, hier geizt Gott ein bisschen mehr damit. Was meint denn der Psalmist? Herr, mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen und davon reden. Es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir den Psalmisten richtig verstehen wollen, ist die hebräische Definition eines Wunders, ist nicht, dass es das Übernatürliche ist, sondern die hebräische Definition in diesem Kontext eines Wunders ist, dass Gott es tut. Gott ist ein aktiver Gott. Gott tut Dinge. Jeden Tag tut er Dinge. Er tut jeden Tag Dinge in unserem Leben, ob wir es wahrnehmen oder ob wir es nicht wahrnehmen. Gott tut Dinge. Und Wunder sind die Taten Gottes. Alles das, was Gott tut, so von morgens bis abends und durch die Nacht, alle seine Taten, das sind seine Wunder. Und manches davon ist für uns absolut unerklärlich. Das sind dann so die Wunderwunder. Und manches von uns haben wir auch schon ein bisschen begriffen, wie der Schöpfer das macht, so im Laufe der Zeit und wie genau er das hinkriegt. Ja? Und trotzdem, er tut es und es sind und es bleiben Wunder. Die ganze Schöpfung, also selbst Leute, die nicht gläubig sind, die sagen mir, weißt du, so Gott und höheres Wesen, bin eher Agnostik, aber wenn ich so im Wald bin oder wenn ich so auf hoher See bin, oder dann denke ich, wow, ist das alles ein Wunder. Oder wenn ich an die Tiefsee denke und was Gott da alles unter Wasser geschaffen hat, wenn ich so die Tauchfilme sehe, wenn ich an die Unendlichkeit des Alls denke, ja, dann hat der Mensch doch in sich diesen Reflex zu sagen, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Jeder Mensch weiß es dann, vielleicht sogar mein Freund, wenn er dann ehrlich wäre. Als ich zum ersten Mal bei einer Geburt dabei war, meine ältere Tochter Mia, und gerade waren wir noch zu zweit und auf einmal sind wir zu dritt. Hier ist ein dritter Mensch, der gerade noch nicht da war, zumindest für mich nicht sichtbar. Ein ganzer Mensch, der war gerade noch nicht da, der ist jetzt da. Alles dran. Mädchen, ne? Aber alles dran, was ich so gedacht habe. Und ab sofort ist er der Mittelpunkt des Universums. Schreit mitten in der Nacht, wenn er Hunger hat, alles egal. Kennt sich mit den Genfer Konventionen anscheinend nicht aus, die ja auch Schlafentzug als Folter definieren. Hat eine ganz eigene Persönlichkeit, einen eigenen kleinen Willen, weiß genau, was sie will und geht ihren Weg. Auf einmal ist sie da. Ja, ihr Lieben, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Echte Liebe ist immer ein Wunder. Da, wo zwei Menschen ihr Herz aneinander verlieren, bereit sind, Opfer zu bringen, aufeinander zu warten. Ich denke an den Jakob, den alten Schlingel und den alten Betrüger. Als er sein Mädchen kennenlernte, da hat dieser Zocker sich völlig verändert. Als der Schwiegervater sagt, hier wird erst 7 Jahre gearbeitet, dann kannst du die Braut haben, da hätte ich gedacht, das macht der Jakob nie. Der zieht den über den Tisch, genauso wie er Esau über den Tisch gezogen hat, genau wie er seinen alten Vater über den Tisch gezogen hat. Der Jakob, das ist ein Trickser, das ist ein Zocker, der nimmt sich, was er will oder zieht weiter. Und dann geschieht das größte Wunder im ganzen Alten Testament. Die Schrift sagt, und so diente Jakob 7 Jahre um Rahels Willen und es kam ihm vor wie 7 Tage, so lieb hatte er sie. Man sollte meinen, der ist bekehrt und geistgetauft für so eine Lebensveränderung. Aber nein, der hat sich einfach verknallt, bis über beide Ohren. Ein Wunder. Die Liebe ist immer gut für ein Wunder, oder? Herr Frühling, nach einem langen Winter, die Heilung nach einer schweren Krankheit. Jeder Atemzug, jede Tasse Tee, jede Begegnung, jeder Sonnenaufgang, jeder Sonnenuntergang. Gott tut diese Dinge. Er tut diese Dinge. Und deshalb sind es Wunder. Und deshalb sage ich, Katja Epstein hatte recht mit ihrem Lied. Wunder gibt es immer vieler. Immer wieder. Und zwar viele, 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 weil unser Gott nicht passiv ist, weil unser Gott aktiv ist. Was wir brauchen, sind geöffnete Augen, es wahrzunehmen. Das ist der springende Punkt. Und vielleicht haben wir ja da eine ziemlich falsche Brille manchmal aufgehabt. Tja, lieber Uwe, sagst du vielleicht, aber all das, was du da beschreibst, sich verlieben oder eine Geburt oder am Meer oder die Schöpfung, all das, was du da beschreibst, aber das ist doch nicht nur für uns so. Jeder Ungläubige erlebt das doch so. Wunder sind doch nur für uns die Gläubigen. Hallo, sagt wer? Wo hast du das denn in der Bibel gelesen? Also ich habe in der Bibel gelesen, zum Beispiel von Jesus habe ich gelernt, Matthäus 5, 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Ob die glauben oder nicht, ob die in die Gemeinde gehen oder nicht, ob die Buddhisten sind, Moslems, Hindus oder Christen, Gott lässt die Sonne aufgehen für die Menschen und er lässt sie untergehen. Jesus sagt, Gott tut das und weil Gott es tut, sind es Wunder. Und es gab Zeiten, da hat man so einen Sonnenaufgang nicht verstanden. Also da konnte man ihn nicht erklären, was passiert denn hier morgens, wenn es hell wird? Warum geht das Ding denn abends wieder weg? Man hat gesagt, Gott tut es. Und wisst ihr was? Eine bessere Erklärung hat es noch nie gegeben. Gott tut es. Und er tut es nicht nur für die, die glauben, sondern er tut es für alle Menschen, zumindest sehr, sehr vieles. Er war kein abergläubischer Spinner, der auf jeden esoterischen Zug aufgesprungen wäre, sondern es ist einer der renommiertesten Wissenschaftler und bekanntesten Wissenschaftler der Welt, Albert Einstein. Und er hat mal was richtig Geniales gesagt. Albert Einstein hat gesagt, es gibt 2 Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Ich glaube, damit ist Albert Einstein, unserem Psalmisten und was hier gesagt werden soll, ganz, ganz schwer auf der Spur. Es ist eine Frage der Deutung und es ist eine Frage der Wahrnehmung. Es gibt 2 Arten, sein Leben zu leben und ich als Gläubiger bin mir ziemlich sicher, wie ich mein Leben leben will. Aber es geht nur, entweder ist nichts ein Wunder und ich kann alles irgendwie und irgendwann erklären und irgendwie wegreden, wie mein Freund der Atheist, oder alles ist ein Wunder. Gott segnet uns Menschen, er liebt uns. Er lässt die Sonne aufgehen, er lässt die Sonne untergehen. Er schenkt uns einen neuen Frühling, er schenkt uns Regen für die Felder. Gott liebt uns Menschen und jede Begegnung und jedes liebe Wort und jedes Lächeln, es ist ein Wunder, Gott begegnet uns darin. Jetzt sagst du ja, Uwe, aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Okay, habe ich verstanden, sondern so, aber wieso wird denn immer so die Rolle des Glaubens betont? Ja, wenn wir glauben, dann sehen wir Wunder. Das ist übrigens eine sehr gute Frage. Ich freue mich, dass ihr sie gestellt habt. Es lässt sich ja nun mal neutestamentlich nicht verleugnen, dass Glaube immer wieder gehandelt wird zu einem Schlüssel zu Handeln Gottes. Also Gott handelt besonders da, wo geglaubt wird. Es gibt Dinge, die tut er einfach, Sonne aufgehen, Sonne untergehen lassen. Ja? Aber es gibt Dinge, wo wir mit unserem Glauben auch etwas dazu beitragen. Da ist die Schrift ja sehr, sehr eindeutig. Matthäus 9, Vers 23, da sagt Jesus, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und Glauben, das wissen wir, das heißt Jesus vertrauen, Gottes guten Absichten vertrauen, eine feste Hoffnung haben in unserem Gott, all das ist ja Glauben. Und Glauben ist sehr, sehr oft, nein, ist immer der Schlüssel zu Wundern Gottes, egal wie sie denn aussehen. Vor Jahrzehnten hatte ich einen Freund bei uns in der Gemeinde. Sein Name war Hans-Jürgen Träger. Und er kam zu uns in die Gemeinde und er war krank. Er war ein sehr aktiver Mensch, beruflich sehr erfolgreich, ein großer Freundeskreis. Radsportler sein Leben lang gewesen, immer Sport getrieben, sah gut aus. Wenn er so in den Raum kam, wisst ihr so, was kostet die Welt? Eine tolle Ausstrahlung, so ein Machertyp. Ne? In seinem Leben nicht eine Zigarette geraucht, aber Lungenkrebs. Und er hat geglaubt und wir haben geglaubt und wir haben für ihn gebetet. Und er ist auch noch auf ganz besondere Konferenzen gefahren, wo das Thema Heilung und so nochmal besonders beleuchtet wurde. Und wo Leute waren, die auch vielleicht eine Gabe der Heilung schon erlebt haben, da ist er hingefahren und wir haben ihm Mut gemacht. Aber ich habe ihn auch immer schwächer werden sehen. Und ich weiß noch, als ich ihn besucht habe, auf seinem Sterbebett. Und ich wusste eigentlich, das ist sein Sterbebett. Ja, also du sahst, ne, wir hatten eine ganze Weile, er wurde halt immer weniger. Er löste sich auf von seinen Augen, hatte jetzt schon so ein kleines Ding unter der Nase, um genug Sauerstoff zu kriegen und so. Da sagte er zu mir, als ich ihn besucht habe, er sagte, weißt du was, Uwe, es ist so schön, wenn ich Besuch kriege. Es ist auch ein bisschen schmerzlich, weil ich sehe ja in euer aller Augen, was mit mir passiert. Wenn ich meinen Freunden in die Augen gucke, ist das ja wie ein Spiegel. Die kommen hier rein und sind schockiert. Die waren das letzte Mal vor 2 Wochen hier und wie viel schlechter es mir seitdem geht und wie viel schlechter ich aussehe. Er sagt, aber ich freue mich ganz besonders, wenn meine Geschwister aus der Gemeinde mich besuchen kommen. Und er war noch nicht lange im Glauben. Ich freue mich ganz besonders, wenn die Geschwister kommen. Freunde und so, alles toll, Sportsfreunde, aber die Geschwister, das ist ein richtiges Highlight immer. Ich sage, aber dann erklär mir doch mal, Hans-Jürgen, was ist denn da so besonders dran, wenn deine Geschwister, ich meine, du bist doch noch gar nicht so lange bei uns und deine Freunde, die gehen mit dir schon durchs ganze Leben. Was ist da so besonders dran? Er sagt, ja, meine Freunde gucken mich an und ich sehe den Schmerz in ihren Augen und sie versuchen das zu verbergen, was sie denken und was sie sehen. Das ist, ne, aber ich sehe es ja trotzdem. Und dann sagen sie Sachen wie, hey Hans-Jürgen, halt die Ohren steif. Und er sagt, Uwe, ganz ehrlich, ein Mann in meiner Situation, was soll ich denn mit steife Ohren? Ich habe ihn nie vergessen. Und dieses Zitat von ihm habe ich bestimmt schon 100 Mal in Predigten im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gesagt. Ein Mann in meiner Position, was soll ich denn mit steife Ohren? Er sagt, meine Geschwister, wenn die kommen, die sprechen mir Glauben zu. Die sagen, Hans-Jürgen, Gott kann immer noch. Gott kann immer noch. Gott kommt nie zu spät. Und die sagen auch, und Hans-Jürgen, eines Tages ist der Tag, wenn wir heimgehen. Und das ist etwas, was Gott entscheidet, wann wir heimgehen. Wisst ihr, was ich auf seiner Beerdigung gesagt habe? Ich habe gesagt, der Glaubende erliegt niemals einer Krankheit. Der Glaubende geht heim. Was für ein Wunder. Bestellt meinem Arzt doch bitte schöne Grüße. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, als er da an meinem offenen Herzen was machen musste. Vielleicht konnte er sich nicht so konzentrieren. Vielleicht hat seine Frau ihm Ärger gegeben morgens. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fühlt er sich jetzt schlecht, weil er dachte, das war nicht seine beste Leistung. Sagt ihm doch bitte schöne Grüße von Uwe. Mein Leben hat nicht für eine Sekunde in seiner Hand gelegen. Nicht für eine Sekunde. Sondern der Moment, wo ich vor meinem Schöpfer aufkreuze und vor Jesus stehen darf, der steht fest. Das hat nichts mit der Tagesform irgendeines Chirurgs zu tun. Sagt ihm herzlichen Dank für seine Bemühungen. Ja? Und er soll in die Gemeinde kommen und das Evangelium hören, wenn er noch nicht Jesus kennt. Und dann möchte ich ihm gerne wiedersehen und es ihm nochmal persönlich sagen und ihm danken für seinen Einsatz für die Menschheit. Aber nur weil er einen schwachen Tag hatte, hey, ich werde ihm von vielen schwachen Tagen aus meinem Leben erzählen können und von vielen Fehlern, die ich gemacht habe. Mein Leben liegt nicht in der Hand von Chirurgen und auch nicht von Chemotherapie und auch nicht von irgendwelchen Wissenschaftlern. Mein Leben liegt in der Hand Gottes und das größte aller Wunder ist, eines Tages darf ich heimgehen. Halleluja. Jetzt habe ich noch so eine Frage, die ist noch ganz wichtig. Wenn alles möglich ist, dem, der glaubt, heißt alles eigentlich wirklich alles? Oder heißt es das eine oder andere eventuell? Was denkt ihr? Wer sagt, alles ist möglich, dem, der glaubt, und wer sagt, alles heißt alles? Okay. Ja, also dieses Wort, was hier im Griechischen steht, ne, das ist das Wort und das heißt alles. Da habe ich was richtig Schlaues gesagt, ne? Da habe ich noch richtig einen rausgehauen. Ne? Also die gerade gesagt haben, alles heißt alles. Ich habe noch eine Frage. Wenn alles möglich ist, eben der glaubt, könnte ich dann eigentlich noch Papst werden? Wie viele von euch glauben, ich könnte noch Papst werden? Ja, das sind 7 oder 8, die an mich glauben. Dankeschön. Wie viele von euch sagen, du kannst auf keinen Fall mehr Papst werden? Wie viele von euch werden sich nicht melden, egal was ich frage? Okay. Also diese 7, 8, 9 Leute, die mir das doch zutrauen, Papst zu werden, wenn ich genug glaube, euch anderen, ihr könnt jetzt mal weghören, ich rede jetzt nur mit diesen 7, 8, die mir das zutrauen. Ich habe noch eine Frage an euch. Wie viele von euch glauben denn, ich könnte noch Gott werden? Ja, ich meine jetzt so eher im direkten Sinne. Das traut mir dann doch keiner zu. Aber wenn alles alles heißt, ich meine, wieso gebt ihr denn dann jetzt auf? Ich sag euch, warum ich kein Papst werde und schon gar nicht Gott. Denn auch das bringt der Psalmist hier wunderbar auf den Punkt, nämlich die Wunder und die Pläne Gottes gehören zusammen. Psalm 40,6, Herr, mein Gott, zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast, dir ist nichts gleich. Die Taten Gottes, die Pläne Gottes werden hier in einem Atemzug genannt und alles das, was Gott tut, hat mit seinen Plänen zu tun. Und der große Unterschied zwischen Zauberei und Okkultismus und den Wundern Gottes ist der, Zauberei und Okkultismus, wenn es denn funktioniert, soll einfach abgespult werden. Ich sage Abracadabra, Hokuspokus und dann kommt das Kaninchen aus dem Hut. Gott zaubert keine Kaninchen aus irgendwelchen Hüten. Gott hat Pläne und Absichten mit dieser Welt. Und jede seiner Taten und jeder seiner Wunder sind Ausdruck dieser Absichten und dieser Pläne. Gott ist nicht auf Zaubertour, um zu beeindrucken, sondern Gott hat etwas geplant und seine Taten und seine Wunder haben ganz viel mit seinen Plänen zu tun. Gott verfolgt eine liebevolle Absicht mit jedem Menschen und plant für uns alle. Seine Taten und Wunder sind Ausdruck seines Planes. Jeder von euch heute Morgen in dieser wunderbaren Gemeinde hat eine ganz besondere Berufung. Hast du das gewusst? Hat eine ganz besondere Berufung und Gott hat für dich geplant. Er rechnet mit dir. Er will diese Welt berühren durch dich. Er will sein Reich bringen durch dich. Er will Not lindern durch dich. Er möchte etwas durch dich tun. Deshalb bist du da. Gemeinde ist doch nicht der Ort, wo wir uns gemeinsam die Zeit vertreiben bis zur Entrückung. Sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir Fragen stellen danach, was eigentlich unsere individuelle Berufung ist. Ich meine nicht nur im Chor singen und Lobpreis leiten und beim Putztag dabei sein, das ist auch eine Berufung. Ich rede da draußen die Rolle, die wir spielen in dieser Gesellschaft und wie wir da wahrgenommen werden. Und kann es sein, dass wir manches Mal die Wunder Gottes nur so spärlich erleben, weil wir überhaupt keinen Blick dafür haben, was Gott alles geplant und vorbereitet hat? Darum scheint es mir doch letztendlich zu gehen. Gott zählt auf dich. Er will durch dich diese Welt verändern. Und er braucht dich, dass wir mit offenem Herzen unterwegs sind und sehen und staunen, was Gott für uns geplant hat und mit ihm rechnen. Das Gebet, Herr, öffne unsere Augen, dass wir deine Wunder sehen. Das meint eigentlich was ganz anderes, als was ich früher gedacht habe. Gott tut Wunder, jeden Tag, von morgens bis abends. Die Frage ist, ob wir sie sehen. Der Glaubende sollte sie immer mehr sehen. Der, der mit Gott rechnet, sollte sie immer mehr sehen. Der, der verstanden hat, mein Leben ist gar kein Zufall. Dass ich auf dieser Uni studiere, ist gar kein Zufall. Dass ich für diesen Chef arbeite, ist gar kein Zufall. Dass ich gerade arbeitslos bin und zur Arge muss, ist gar kein Zufall. Dass ich gerade in diesem Krankenhaus bin und ich weiß, wie es mit mir weitergeht, ist gar kein Zufall. All das ist gar kein Zufall. Sondern es hat mit Gottes Wegen für mich zu tun. Gott hat Dinge vorbereitet. Ich bin ja ein ganz großer Fan vom Apostel Jakobus und unterrichte auch seinen Brief an theologischen Seminaren und so, weil mich der Jakobusbrief seit jeher fasziniert. Aber da gibt es einen Vers, den habe ich früher echt nicht gemocht. Den habe ich echt nicht gemocht, weil ich ihn nicht verstanden hatte. Jakobus sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Weißt du, der Vers kann dich in einen religiösen Wahn treiben, oder? Wie viele von euch denken, es wäre gut gewesen, heute Morgen nach dem Aufstehen und bevor du zum Gottesdienst gekommen wärst, vielleicht schon eine Stunde für Erweckung gebetet zu haben? Wer sagt, das wäre gut gewesen? Ja, ich frage jetzt mal nicht, wie viele es gemacht haben. Aber selbst wenn du jetzt da sitzt und sagst, Mensch, wieso fragst du dich, ich könnte mich sofort melden, aber du kannst das Spiel nicht gewinnen, Schätzelein, weil dann werde ich nämlich sagen, aber noch eine Stunde mehr für Israel dran zu hängen, wäre doch auch gut gewesen, oder? Das Spiel kannst du nicht gewinnen. Und deswegen spielt der Teufel und unser innerer Richter und Kritiker das Spiel sehr, sehr oft mit uns. Ja? Christsein, hör mir zu, Jesus Nachfolge, die Welt verändern, deine Berufung erfüllen als Kind Gottes, bedeutet nicht, irgendwie so viel Gutes wie möglich auf die Kette zu kriegen. Ne? Was können wir denn noch machen? Ja, vielleicht könnten wir jetzt noch irgendwas machen. Es bedeutet nicht, einfach irgendwie so gut, viel Gutes wie möglich auf die Kette zu kriegen und sich die Frage zu stellen, meine Güte, muss man eigentlich morgens eine Viertelstunde auf dem Klo sitzen? Könnte man nicht da 10 Minuten draus machen und man hätte noch 5 Minuten, um ein Traktat weiterzugeben? Sondern, wie es wirklich läuft, sagt uns Paulus in Epheser 2, Vers 10. Paulus sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und wenn Jakobus sagt, der, der weiß, Gutes zu tun, dann verstehe ich das natürlich im Lichte dessen, was für mich vorbereitet ist. Und nicht einfach von morgens bis abends heillos aktivistisch durch die Gegend zu rennen, um zu mir zu überlegen, was kann ich denn Gutes tun? Sondern vielmehr mit der Frage im Herzen zu leben, was ist meine Berufung? Was möchte Gott durch mich tun? Was hat er vorbereitet für mich an diesem Arbeitsplatz? Und wenn ich so unterwegs bin, verbunden mit ihm in der Kraft des Heiligen Geistes, ihr Lieben, dann wird er mir die Augen öffnen für seine Wunder, für das, was er tut. Und für das, was er durch mich dort bewegen kann. Es ist nicht immer direkt, dass die Leute sich massenhaft bekehren. Es ist, dass sich ein Klima verändert. Es ist, dass jemand da ist, der ein Friedensstifter ist. Es ist, dass jemand da ist, der sich an Mobbing nicht beteiligt, sondern der Schwächere in Schutz nimmt. Es ist, dass ein Mann, eine Frau Gottes an dieser Stelle arbeitet und Gott zählt auf dich. Gott interessiert das Klima in deiner Firma. Hast du das gewusst? Denn interessiert nicht nur das Klima in deiner Gemeinde, denn interessiert auch das Klima in deiner Firma. Und unser aller Berufung, ihr Lieben, ist es, mit offenem Herzen unterwegs zu sein, zu sehen, was Gott für uns geplant hat, und mit seinen Wundern rechnen und staunen und Gott in allem entdecken. Darum kann es nur gehen. Einen Gedanken möchte ich noch nachschieben. Könnt ihr noch? Ich hätte auch eh nicht aufgehört, aber ich dachte, das ist vielleicht höflich, wenn ich mal frage. Einen Gedanken möchte ich noch nachschieben, der ist ganz wichtig. Ich nenne ihn so. Gott tut nichts. Ich habe vorhin gesagt, Gott tut so viel. Aber auf der anderen Seite sage ich euch, Gott tut nichts, wenn du nichts tust. Gott tut nichts, wenn du nichts tust. Eine wunderschöne Definition, was es bedeutet, im Glauben zu leben, ist in Hebräer 11, Vers 8. Dort heißt es von Abraham, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach einem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Leben im Glauben heißt Leben im Aufbruch. Wäre Abraham deutsch gewesen, hätte er gesagt, also wenn der Herr mich segnen will, kann er das auch hier in meiner alten Heimat. Ich bin jetzt über 90 Jahre alt, meine Güte. Der Mann ist 90, Oma ist 90, ihr Leben kein Kind bekommen. Und jetzt kommt der liebe Gott und sagt, zieh aus in ein fremdes Land, versteht ihr? Das heißt ja nicht Flughafen Düsseldorf oder so. Das heißt durch die Wüste und über die Berge und was weiß ich, wie die Welt damals aussah. Mit der Oma. Die ganze Sicherheit dieser Zivilisation, dieses, was ich kenne, aufgeben. Gott sagt, ich will aus dir ein großes Volk machen. Das wäre ein Wunder, oder? Das wäre ein schweres Wunder. Dieses Wunder ist geschehen und heute haben wir das Volk Israel, weil ein 90-jähriger Mann sich mit der Oma, also 85 ist dann noch kein Alter für die Wunder Gottes. Da geht noch viel mehr, Schwester. Da geht noch viel mehr. Wir ermutigen dich heute Morgen. Da zieht der Abraham aus mit der Oma in ein Land, wo er hinkommen soll, was er nicht kennt. Leben im Aufbruch. Gott braucht Menschen für seine Pläne. Gott braucht Menschen für seine Pläne. Seit der Schöpfung und seit er den Menschen gemacht hat und seit er den Menschen die Autorität über diese Erde gegeben hat, tut Gott nichts in dieser Erde ohne Menschen. Er braucht einen Noah und sagt, Noah, bau ein Boot. Er braucht einen Abraham, sagt, Abraham, nimm eine Oma und zieh aus und glaube mir, ich mache ein Volk aus dir. Er beruft einen Mose, geh zu Pharao und sag, er braucht immer jemand. Und wisst ihr was? Was für ein Gedanke. Der allmächtige Gott, selbst der allmächtige Gott, konnte uns von seinem heiligen, allmächtigen Thron aus nicht erlösen. Auch dafür braucht er einen Menschen. Und da wurde es eng, weil er keinen finden konnte. Und dann ist er Mensch geworden in Jesus Christus. Und Paulus sagt etwas Ungeheuerliches. Mancher Ältester hätte ihn bestimmt korrigiert, wenn Paulus das heute sagen würde und es nicht in der Bibel stünde. Paulus sagt, es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott, nämlich der Mensch Jesus Christus. Bumm. Mein Theologieprofessor hätte gesagt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Gott ist. Also das muss dann gemeinsam gesagt werden. Ich sage, nö. Der Paulus durfte das auch mal einfach so sagen. Ein Gott, ein Mittler zwischen Mensch und Gott, der Mensch Jesus Christus. Gott tut nichts ohne einen Menschen. Und Menschen, die aufbrechen und mit Gott unterwegs sind, das sind die Menschen, die die Wunder Gottes erleben. Wenn du die Wunder Gottes erleben willst, dann darfst du nicht sesshaft sein. Da musst du unterwegs sein, auch in deiner Firma, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, im Elternbeirat, wo auch immer, mit Jesus unterwegs und deiner Berufung. Ich schließe, indem ich euch ein paar biografische Dinge über mich erzähle, die vielleicht der eine oder andere auch weiß und mancher vielleicht auch nicht. Wenn ein Pfingstpastor sagt, ich schließe, wisst ihr, was das bedeutet, ne? Stimmt, gar nichts. Die Tage habe ich in meiner Gemeinde gesagt, ich komme zum Schluss und ein Mann in der zweiten Reihe nahm seinen Autoschlüssel in die Hand und ich sagte, oh, Sie sind aber neu hier, oder? Nein, ich komme wirklich, ne? Ich komme. Nun kriegt euch wieder ein. Ich war 21 Jahre lang Pastor in Wuppertal, eine Gemeinde, die ich gründen durfte. Ich war 8 Jahre in Südafrika gewesen als Bibellehrer und Evangelist und kam dann mit 25 Jahren, zarten Alter von 25, nach Wuppertal und habe dort die Christusgemeinde gegründet und war ihr Pastor für 21 Jahre. Ich habe einen sehr, sehr sehr, sehr viel Reisedienst gemacht, bin 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr kreuz und quer durch Deutschland und die Welt mit dem Flieger. Ich habe 7 Bücher geschrieben, ich habe Kirchenämter inne gehabt, war Vizepräses unseres Bundes und gehandelter Präses. Und das war alles eine ganz gute Zeit, bis ich 40 wurde. Und dann stellte ich etwas fest, was ich nicht einordnen konnte. Ich fühlte mich leer. Ich war beliebt, everybody's darling, ich sprach auf den größten Konferenzen, ich jettete um die Welt und ich war leer. Und ich erzählte den Leuten, dass Jesus alle Leere füllt, bei der Bekehrung. Und ich war der Autor, der Prediger, der Pastor, der Gemeindegründer, der gefragte Mann. Und ich spürte Monat für Monat, wie ich immer leerer wurde. Und ich hatte zwei Sehnsüchte, zwei Dinge, die mir wirklich fehlten. Das eine ist, ich wollte so gerne mitten in der Welt, in dieser real existierenden Welt, außerhalb des frommen Ghettos, wollte ich so gerne meine Spuren hinterlassen und etwas ändern in dieser Welt. Mein Leben verlief zwischen Gemeinde und Hauskreis und Seminar und Konferenz und Bundeskonferenz und Bücherschreiben. Und das lief so vom Fromme ins Fromme. Und die Christen, das hat bestimmt viele aufgebaut und viele ermutigt. Die haben meine Bücher gelesen, die haben meine Predigten gehört. Und dafür bin ich dankbar. Ich will das doch nicht schlecht machen. Und ich dachte irgendwie, so ein neues Leben, so ein Leben da draußen in der Politik oder irgendwo an gestaltenden Orten, oder das müsste ich irgendwie noch obendrauf gesattelt bekommen. Aber es war ja völlig utopisch. Mein Leben war ja schon zu 150% ausgeplant und ausgebucht. Und ich hatte eine große Sehnsucht, kreativer zu sein. Nicht nur in meinen Predigten, sondern ich war immer schon von Jugendbeinen an Musiker, habe Lyrik immer sehr geliebt und so weiter. Und für all das war überhaupt keine Zeit mehr seit Jahrzehnten in meinem Leben. Und das wuchs in mir als ein Schmerz, dass etwas fehlte, was eigentlich Gott in mich hineingelegt hat. Und dann so mit knapp Mitte 40, darf ich es mal ganz auf Deutsch sagen, ihr könnt das doch abnehmen, da lag ich auf der Schnauze. Ein völliger Burnout, mein Leben in Einzelteilen, Depression, Ängste, absolute Kraftlosigkeit. Und meine Ärzte und Therapeuten sprachen mit mir über Berentung. Es war die finsterste und schrecklichste Zeit meines Lebens, das möchte ich gerne zugeben. Du kommst aus vollem Lauf, der Überflieger. Du kommst aus all dem Erfolg und all dem, was du leisten darfst und all dem und fragst dich, wo soll das noch hinführen? Und auf einmal steht das Wort Berentung im Raum und es ist vorbei, wisst ihr? Es ist vorbei. Mein Leben lag in Einzelteilen vor mir. Alles in meinem Leben. Und dann kam der liebe Gott und hat mir eine Frage gestellt. Und die Frage lautete: Uwe, was willst du? Dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne mal wieder Musik machen, aber das habe ich ja alles verpasst. Und mit Mitte 40, das ist alles viel zu spät. Und man, das weiß jeder, was du in der Kunst dich bis 30 erreicht hast, das ist auch nicht mehr zu erreichen. Politische Karriere, es ist alles viel zu spät und außerdem bin ich ausgebrannt. Ich habe keine Kraft, ich habe keine Kraft für meinen Job. Wie soll ich da jetzt Kraft haben, jetzt auch hier andere Sachen zu machen und die Welt retten und bla bla bla. Und der liebe Gott hat gesagt, Uwe, wenn du fertig bist damit, dich zu bemitleiden, möchte ich nochmal auf meine Frage zurückkommen. Was willst du? Sag, was du willst. Und dann ist es Zeit, wieder aufzubrechen. Du bist nämlich ganz schön sesshaft geworden. Es ist Zeit, wieder aufzubrechen und ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Und wisst ihr, für so einen neuen Aufbruch, da gibt es eine Menge. Bei so einem neuen Aufbruch, da gibt es eine Menge Hindernisse. Es gibt Ängste. Bin ich gut genug? Ist es nicht schon zu spät? Ist der Zug nicht abgefahren? Es gibt die Ängste, belächelt zu werden. Oh, jetzt spinnt er völlig. Irgendwie hat er da eine Midlife-Krise. Irgendwie jetzt titscht er völlig aus. Die Ängste, Ansehen zu verlieren, Freunde zu verlieren, Reputation zu verlieren. Und ich sage euch was, wir Pastoren, wir hängen sehr an unserer Beliebtheit. Viel zu sehr. Ist uns schon so wichtig, dass ihr uns so anguckt, wie ihr mich gerade anguckt. So schön. Es macht so viel mit uns. Aber es ist auch manchmal ganz schön gefährlich. Und Gott sagt, wollen wir über Hindernisse reden oder wollen wir aufbrechen? Ich habe gesagt, Gott, ich möchte aufbrechen. Und dann habe ich Fehler gemacht. Am Anfang habe ich manchen Fehler gemacht. Bin in manch falsches Extrem gegangen, so von einem ins andere so ein bisschen. Ich war meinen Weg finden müssen. Das war nicht der reife und ausgewogene Uwe Schäfer, wie man ihn kannte, sondern das war jemand, der jetzt echt nicht mehr Zeit zu verlieren hatte, der wollte was ändern. Und das war so ein bisschen wie Mose, der den Ägypter erschlagen hat. Richtung stimmte, aber nicht ganz. Ich fing an, meine ersten Lieder zu schreiben und sie zu spielen. in kleinsten Konzerten, in Kneipen vor 6 und 7 Leuten und die fanden die gut. Am Anfang habe ich nur säkular gespielt und das wuchs ziemlich schnell und es kam die erste und die zweite CD und das wuchs und damals habe ich mich noch geweigert, in Kirchen zu spielen und dann kam Schlussstrich dazu, als diese Berufung mich gepackt hat, Kinder vom Strich zu holen. Und ich sage mal, heute, so im 9. Jahr dieser Entwicklung, seit ich unterwegs bin als Musiker, auch beruflich, darf ich von meiner Kunst zum Teil auch leben. Ich bin Pastor und bin Musiker. Die 5. CD ist gerade am Entstehen. Anfang nächstes Jahr wird sie rauskommen. Ich habe Schlussstrich gegründet 2011 und dieses Jahr werden wir zwischen 60.000 und 70.000 Euro an die Projekte überweisen können, von den Geldern, die wir in Kleinkunstkonzerten zusammenbetteln. Und wir ändern das Leben von Menschen in der ganzen Welt. Wir retten kleine Kinder. Ich kann das alles kaum glauben, was da alles passiert. Und meine Güte, ich bin an Orten gewesen in meinem Leben seitdem. Wer hätte gedacht, dass ich da mal hinkomme? Ich stand im Plauen auf einem LKW und habe meine Lieder gesungen und es war eine Demonstration, da war so ein Nazi-Aufmarsch und das war die Gegendemonstration und da war nur ein rotes Fahnenmeer. DGB und Linke und SPD und alle stellten sich diesen Nazis in den Weg auf dem LKW UWX und ich habe Jeschua gesungen, ich habe von meinem Glauben gesprochen, ja, und ich habe natürlich auch antifaschistische Stellung bezogen, wie es auch meine tiefste Überzeugung ist, ja, und habe dort Menschen das Evangelium sagen können und ein Zeugnis sein können, ja, versteht ihr, an die wäre ich niemals in meinem Leben rangekommen. Das Abgefahrenste, das muss ich euch erzählen, das Abgefahrenste war das. Da ruft mich jemand an aus Berlin und sagt, guten Tag, Herr X. Wir würden Sie gerne einladen, auf dem Kirchentag ein Konzert zu geben. Würden Sie das tun? Wir übernehmen alle Kosten, Fahrtkosten, Gagen, sagen Sie, was Sie kriegen, wir wollen Sie auf dem Kirchentag. Ich sage, oh, wer sind Sie denn, evangelisch oder katholisch oder freikirchlich? Oder, ne, weil das klang für Christen eigentlich zu großzügig. Ne, so ein Blankoscheck, den Braten konnte ich nicht trauen. Nein, hier ist Berlin, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wisst ihr, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist? Das ist, wo die ganzen ehemaligen SED-Gelder aus der DDR liegen. Das ist in eine Stiftung verwandelt worden, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das ist der finanzielle Arm hinter der Linken. Ja? Also Altkommunisten, kannst du sagen. Ich sage, okay, lass mich das mal kurz zusammenfassen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung lädt Uwe Schäfer ein, auf dem Kirchentag zu spielen. Habe ich das richtig verstanden? Und bezahlt meine Kosten, meine Gage. Ja, ja, genau richtig. Ich sage, und wie kommen Sie auf mich? Ja, wir haben ja auch Christen und Christinnen in der Linken und die sind totale Fans von Ihnen, weil sie eben über Gott singen und so ein Kram und aber auch ganz viel über Gerechtigkeit und über Armut und weil wir das spüren, Sie sind einer von uns, was den Kampf gegen Unrecht angeht und so. Und deswegen wollen wir auf dem Kirchentag mit den Menschen diskutieren, mit den Christen und Christinnen und brauchen da noch einen, der da irgendwie bei ist. Und Sie sind ja auch Pastor und so. Und da haben wir gedacht, spielen Sie doch ein kleines Konzert. Wir haben 2 so Podiumsdiskussionsrunden mit Politpromis und zwischen den beiden Runden machen wir ein 1-stündiges Konzert. Ich sage, bin ich bei? Uwe Schäfer auf dem Kirchentag ist nicht so eine große Überraschung gewesen früher. Aber ja, in der ersten Reihe saß links aus, will ich nie vergessen, Bodo Ramelow, der jetzige Ministerpräsident von Thüringen, übrigens ein ganz, ganz feiner Kerl, durfte ihn auch backstage dann ein bisschen kennenlernen. Und neben ihm saß dieser Einmann, der Sprecher vom Zentralrat der Muslimen, kennt ihr den? Klar, jeden Tag in den Nachrichten, der saß neben ihm, die waren diese Diskussionspartner, haben sich das ganze Konzert angehört, haben mein Zeugnis zu Jesus Christus gehört und wir haben tolle Gemeinschaft gehabt und so. Was für Orte, in die ich niemals gekommen wäre. Ich bin Part-Time-Pastor einer Gemeinde, die sich in diesen letzten 6,5 Jahren verdreifacht hat. Und ich frage mich, warum, denn so viel Kraft habe ich nicht und ich bin nicht der Alte. Wenn ich früher in der Bibelschule unterrichtet habe, dann wurde ich manchmal gefragt, einmal von einer jungen Frau, ich habe sie nie vergessen. Sie sagt, Uwe, wenn man viel Erfolg hat im Reich Gottes und die Menschen einen mögen, was kann man da tun, um nicht stolz zu werden? Ich habe irgendeine Antwort gegeben, weil Prediger immer irgendeine Antwort geben. Aber ich kann mich nicht mehr an die Antwort erinnern, weil sie war vielleicht gar nicht so gut. Wenn ich das heute gefragt würde, ich würde sofort wissen, was ich antworte und würde sagen, keiner wird stolz, der in Zerbrochenheit lebt. Keiner wird stolz, der 90-jährig mit der Oma aufbricht, mit dem Traum davon, ein großes Volk zu werden. Versteht ihr? Der wird sich nicht viel einbilden. Wenn Menschen mich fragen, Uwe, aber jetzt bist du ja gesund, Gott sei Dank. Nein, bin ich nicht. Nein, ich habe nicht die alte Kraft. Nein, ich bin nicht der Alte. Nein, es gibt ganz viel Zerbrochenheit in meinem Leben, an meiner Gesundheit, dass bei einer Predigt, die vielleicht ganz ähnlich ist wie früher von meiner Dynamik, aber was überhaupt nicht sichtbar ist, was überhaupt nicht rüberkommt. Aber ich bin unterwegs. Und ich habe etwas gefunden, das ist mir eine Offenbarung geworden, Geschwister, eine Lebensoffenbarung. Der Paulus, der hatte so tolle, tolle Offenbarungen, da gingen richtig große Sachen ab in seinem Leben. Und er sagt, damit ich nicht arrogant werde, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht abhebe, hat Gott mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Und was der Pfahl ist, darüber will ich nicht mit euch philosophieren, da ist viel zu viel und unseriös darüber diskutiert worden. Ein Pfahl im Fleisch, er gibt uns ein Bild. Irgendwas, was ihn genervt hat. Und er sagt, ich habe Jesus dreimal gebeten, das Ding wegzunehmen, weil es nervt. Und dann heißt es in 2. Korinther 12, Vers 9, das ist die Antwort Jesu auf sein Gebet, das zu entfernen. Aber Jesus hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Diesen Vers, liebe Schwestern und Brüder, habe ich mein ganzes Leben falsch verstanden. Ich habe den nämlich immer so verstanden, dass Jesus sagt, also meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Mit anderen Worten, ich bin ganz schwach,
ich bin so schwach.
Und jetzt sage ich, bitte Jesus, ich bin so schwach, hilf mir doch. Und jetzt kommt die Kraft Gottes auf mich und pow, look at me now. Ich bin ein Kraftwunder, ich strotze vor Kraft. Gerade noch schwach, look at me now. Das steht da nicht. Ich will ja nicht ausschließen, dass Gott sowas tun kann und auch manchmal tut, aber das steht da nicht. Dort steht nicht, dass Gottes Kraft grundsätzlich menschliche Schwachheit beseitigt, sondern dass Gottes Kraft in ihr vollkommen wird. Ein Schatz in irdenen Gefäßen, heißt es an anderer Stelle. Gott braucht schwache Menschen. Gott braucht 90-Jährige, die bereit sind, davon zu träumen, ein großes Volk zu werden. Gott braucht Uwe Schäfer, um davon zu träumen, Kinder vom Strich zu holen und Christen zu motivieren, etwas zu tun, unsere Träume zu leben. Wisst ihr, ich habe nicht die Kraft wie früher und ich bin nicht so gesund wie früher in all das. Es geht mir gut, es geht mir gut. Macht euch keine Sorgen, aber ich lebe in Zerbrochenheit, aber ich lebe sehr viel glücklicher als in Leere. Mein Leben gehört mir wieder und Jesus Christus. Hier geht was, hier kann man was gestalten. Es fing an mit der Frage, Uwe, was willst du? Vielleicht ist das ja die Frage für den einen oder anderen heute, was willst du? Der du unzufrieden bist in der Gemeinde oder in deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie und dich fragst, was wird mit meinem Leben? Und mein Gott, ich will die Wunder Gottes sehen, ich will mehr erleben. Dann ist das deine Frage. Bist du bereit, heute aufzubrechen? Bist du bereit, die Frage zu beantworten, wenn Gott dich fragt, was willst du? Ich schließe diese Predigt endgültig und ehrlich mit einem kleinen Lernsatz, den habe ich euch aufgeschrieben, der stammt von mir. Gott wird sich nicht wie ein Tanzbär vorführen lassen, um uns mit seinen Wundern zu unterhalten. Aber wir dürfen im Glauben aufbrechen und an seiner Hand seine Wundertaten und Pläne bestaunen. Amen. Würdet ihr mit mir aufstehen? Ich würde gerne beten. Mensch Jesus, es ist so gut zu wissen, dass du auf unserer Seite stehst. Mensch Jesus, es ist so gut zu wissen, dass du uns nicht nur kennst, sondern dass du uns verstehst, dass du weißt, wie wir ticken, dass du weißt, wie wir sind, besser als wir selber das tun. Herr, und wir sind bewegt heute Morgen von deinem Wort. Herr, wir verstehen, dass du ein aktiver Gott bist, dass du vieles tust und noch viel mehr tun möchtest. Aber dass ohne uns da gar nichts geht. Herr, so bete ich für jeden Einzelnen in diesem Raum, dass du unsere Herzen berührst durch die Kraft deines Heiligen Geistes und dass du uns eine Antwort finden lässt auf die Frage, was willst du? Und bin ich bereit, nochmal aufzubrechen. An der Hand Gottes und das Gebet zu sprechen, Herr, öffne meine Augen, dass ich deine Wunder sehe, wenn ich unterwegs bin mit dir. Herr, ich bete für das Konzert in diesen Räumen am Samstag. Ich bete, Herr, dass du uns daran erinnern wirst in dieser Woche, dass wir Menschen einladen. Herr, dass wir deine Wunder auch nächsten Samstag hier erleben. Dass Menschen etwas vom Glauben hören. Dass Kinder gerettet werden können, Herr, die in bestialischer, diabolischer Weise ausgebeutet werden. Kinder, die einzig unschuldigen Menschen dieser Welt. Herr, dass dein Reich ein Stück weit kommt, dass Not gelindert wird, dass Menschen das Glaube erwacht in den Herzen. Herr, wir glauben, dass du das tun kannst. Und wir bitten dich von ganzem Herzen darum. Mensch Jesus, du bist echt ein guter Gott. Amen.